HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Die britischen Behörden sagen, ein Nervengift wurde benutzt bei der mysteriösen Attacke auf einen russischen Ex-Spion und dessen Tochter.
Sie müssen etwas für mich tun. Gehen Sie davon aus, dass man Sie beobachtet. Wenn man Sie erwischt, können Sie sich nicht auf mich berufen.
Nervengifte werden normalerweise nicht von nichtstaatlichen Organisationen eingesetzt. Das ist ein ziemlich guter Hinweis darauf, wo es hergekommen ist.
Ich komme zu dem Schluss, dass die FSB-Operation, die Herrn Litwinenko getötet hat, wahrscheinlich von Herrn Patruschew und auch von Präsident Putin gebilligt wurde.
Es ist ein veritabler Cyberangriff auf Teile des Regierungsnetzes.
Wir haben eine Riesenproblematik mit diesen Sicherheitslücken, die von staatlicher Seite eben auch angekauft werden. Nicht um sie zu schließen, sondern um sie selbst zu nutzen.
Für was hältst du Spione eigentlich? Wir sind nicht Heilige. Bei uns gibt es alles. Kriminelle, Narren und Verräter. Alles, was man erpressen und kaufen kann. Wir führen Krieg, um den furchtbaren großen Krieg zu verhindern.
Ist der russische Geheimdienst eigentlich nachtragend? Oder gibt es dunkle Mächte, die ehemalige Spione verfolgen? Und wieso spielt der letzte Akt eigentlich immer in England? Haben die Killer zu viel Graham Greene oder John le Carré gelesen? Die Geschichten jedenfalls scheinen aus den Drehbüchern des Kalten Krieges zu stammen. Wieder ist ein ehemaliger russischer Spion in Großbritannien Opfer eines Giftanschlags geworden. Bei Alexander Litwinenko war es 2006 radioaktives Polonium. Bei Sergei Skripal jetzt war es am vergangenen Wochenende ein Nervengift aus dem Arsenal der militärischen Kampfstoffe. Offenbar lebt man gefährlich als russischer Spion selbst oder gerade wenn man den Dienst längst quittiert hat. Dabei sind wir doch längst in einem Zeitalter angekommen, in dem Spione nicht mehr geografische Grenzen überschreiten müssen, sondern schlicht die Grenzen der Netzwerke wechseln können. In der Zeit von Cyberspionage und nächstens auch Cyberkrieg, in der vielleicht auch wieder russische Spione, heute Hacker genannt, in die besonders gesicherten Netze, zum Beispiel der Bundesregierung, eindringen. Was wollen die eigentlich dort? Genau das, was ihre Vorgänger auch wollten, den Gegner einschätzen können. Auch wenn dieser Gegner in anderem Zusammenhang gerne mal Verbündeter heißt oder auch Freund, wenn der Spion nicht aus der Kälte kommt, sondern von der NSA. Unheimlich, aber unverzichtbar. Spione heute, der Tag in HR2 Kultur. Heute wieder, an dem Tag, an dem die britische Premierministerin am Abend eine Stellungnahme zum Giftgasanschlag auf den ehemaligen britisch-russischen Doppelagenten Sergei Skripal abgeben will, wurde ein Paket gefunden im britischen Parlament. Zwei Personen, die damit in Kontakt gekommen waren, wurden vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht. Im Februar war zuletzt ein verdächtiges Paket mit weißem Pulver dort gefunden worden, der Inhalt stellte sich dann aber als harmlos heraus. Das Sicherheitsgefühl der Briten dürfte trotzdem nicht gestiegen sein. Erst recht nicht durch den Giftgasanschlag auf den Ex-Agenten und seiner Tochter, die weiter in kritischem Zustand im Krankenhaus liegen. Auch die keine Einzelfälle.
Yvette Cooper, Parlamentsabgeordnete von Labour und Vorsitzende des Innenausschusses im britischen Parlament, hat einen Brief geschrieben an Amber Rudd, die Innenministerin. Es geht um 14 Todesfälle aus den vergangenen Jahren.
I have written to her to ask there can be a review of 14 other cases.
14 Fälle, die amerikanische Geheimdienste mysteriös finden, heißt es in dem Brief. Von der britischen Polizei seien sie als unverdächtig eingestuft worden. Herzattacken, Selbstmorde, Unfälle. Wir untersuchen jetzt erst einmal den Fall in Salisbury, antwortet Innenministerin Rudd Ende vergangener Woche im Unterhaus.
But for now, we are merely preparing and concentrating on the incident.
Medienberichten zufolge steht auf der Liste zum Beispiel Alexander Perepelitschny, ein russischer Banker, dem man Geldwäsche für regierungsnahe Russen nachsagte. Er floh 2010 nach Großbritannien und arbeitete hier mit den Behörden zusammen. Im November 2012 wurde er sterbend auf einer Landstraße in Surrey, südwestlich von London, gefunden. Tot beim Jogginglauf, hieß es danach. US-Geheimdienste glauben, Perepelitschny sei ermordet worden. Ein Botaniker behauptete später, es könnte Pflanzengift im Spiel gewesen sein. Auch der Oligarch und Kreml-Kritiker Boris Berezovsky wird erwähnt. Berezovsky, einst ein enger Vertrauter von Wladimir Putin, überwarf sich mit ihm und floh ebenfalls nach Großbritannien. 2013 wurde er tot im Badezimmer seines Hauses in London aufgefunden. Selbstmord durch Erhängen lautete das Ermittlungsergebnis. Ein Gericht wollte später weder die Mord- noch die Selbstmordtheorie bestätigen. Der verweste Leichnam eines Spions in einer Reisetasche, ein Wissenschaftler in seiner Küche mit zahlreichen Messerstichen von unterschiedlichen Messern, ein Geschäftspartner von Berezovsky, der aus dem vierten Stock seiner Londoner Wohnung fällt. Es gibt Fragen über die Belastbarkeit der polizeilichen Ermittlungen, schreibt Innenausschussvorsitzende Yvette Cooper. Ian Blair, früherer Chef von Scotland Yard, unterstützt das Anliegen. Diese außergewöhnliche Attacke in Salisbury ist ein guter Anlass, sich das nochmal genau anzugucken, ob es da tatsächlich ein Muster gibt. Ansonsten, und auch das sehen wir ja im Moment, spielen die russischen Medien das hoch und sagen, was für ein gefährlicher Platz London für Russen ist. Der bekannteste Fall der jüngeren Vergangenheit aber ist Alexander Litwinenko. Er wurde durch Polonium-210 im Tee vergiftet. Ein britischer Untersuchungsrichter kam später zu dem Ergebnis, wahrscheinlich habe Kreml-Chef Wladimir Putin selbst dem Mord zugestimmt. Dass hinter dem Anschlag auf Sergei Skripal ein professioneller staatlicher Geheimdienst steckt, das glaubt Harry Ferguson, ein früherer Beamter des Auslandsgeheimdienstes MI6, allerdings nicht. Das sei viel zu unprofessionell, sagt Ferguson. Es ist unglaublich plump, vor allem wenn es quasi wie ein Paket zugestellt wurde. Und dann ist auch noch ein lokaler Polizist betroffen. Ich frage mich, ob nicht eine der anderen mächtigen Gruppen dahinter steckt, die in Russland ebenfalls viel unter ihrer Kontrolle haben. Dann aber, so Ferguson, stelle sich auch für die britische Regierung die Frage, welche? Die Verbindungen zwischen Geheimdiensten und kriminellen Organisationen seien wie wilder Westen, sagt Ferguson. Es gibt zum Beispiel eine Organisation ehemaliger KGB-Offiziere, die Ultranationalisten sind. Sie haben geschworen, dass sie Leute wie Skripal kriegen wollen, weil für sie Verräter die schlimmsten Kriminellen überhaupt sind. Sie sind durchaus in der Lage, etwas auf eigene Faust zu unternehmen.
Thomas Bickhofen aus London über den Fall Sergei Skripal. Und Hermann Krause, unser Mann in Moskau, ist uns von dort zugeschaltet. Guten Tag.
Ja, einen schönen guten Tag.
Ein Ex-Spion wird in England vergiftet, offenbar mit einem Nervengift aus Kampfmittelbeständen. Und das ist nicht der erste Fall. Vor etwas mehr als 10 Jahren, wir erinnern uns, starb der ehemalige russische Spion Alexander Litwinenko an einer Vergiftung mit radioaktivem Polonium, auch das in England. Was geschieht da eigentlich? Frisst der FSB, KGB ehemals seine Kinder? Ist der russische Geheimdienst besonders nachtragend oder hat das alles gar nichts miteinander zu tun?
Eine genaue Antwort kann Ihnen natürlich niemand darauf geben, auch ich nicht. Aber trotz alledem, es gibt, wie bei immer in diesem Bereich, viele Spekulationen. Und eine Spekulation ist eigentlich in Ihrer Frage schon enthalten. Ist der FSB, der KGB oder wie immer man den russischen Geheimdienst nennen will, nachtragend? Und das kann man nur mit einem eindeutigen Ja beantworten. Wir haben hier in den letzten Tagen zum Beispiel in Fernsehsendungen sehr seltsame Dinge gehört. Da hat zum Beispiel ein Moderator ganz offen gesagt, er ist ein Verräter. Wer ist dieser Skripal? Er verriet viele Geheimnisse, er verriet viele Menschen. Das heißt, er ist jemand, der eigentlich, so geht es dann hinterher, weiter bestraft werden müsste. Und dann wird ein Zitat von Wladimir Putin in diesen Tagen ja auch immer wieder von kritischen Journalisten hervorgerufen. Und da wird Putin gefragt, können Sie verzeihen? Daraufhin antwortet der russische Präsident, ja, aber nicht alles. Nächste Frage des Journalisten, was können Sie nicht verzeihen? Antwort von Putin, Verrat. Das heißt, hier wird möglicherweise bewusst oder unbewusst etwas konstruiert. Was heißt, dieser Mann ist ja schuldig, denn er hat seine Kameraden verraten und er muss dafür bestraft werden. Also das ist eine These, die hier von kremlkritischen Journalisten und Politologen zurzeit sehr aktuell dargelegt wird. Und möglicherweise, das wissen wir nicht, möglicherweise entspricht sie der Wahrheit, möglicherweise nicht.
Aber wir erinnern uns schon noch, wir haben es ja gerade gehört, dass dieser Mann zwar ein Doppelagent war, aber dafür in Gefängnis gesessen hat und dann freigekauft worden ist, in einem Austausch nach London gegangen ist. Das Ganze liegt lange, lange zurück. Der ist lange in Pension. Das heißt, nachtragend wäre das richtige Wort.
Ein Zitat fällt mir da auch sofort ein. Wladimir Putin hat einmal gesagt, einmal Geheimdienstmann, immer Geheimdienstmann. Das heißt, so ein Mann geht eigentlich nicht in Rente. Das heißt, den können Sie nicht entlassen. Sie können natürlich sagen, das Ganze liegt 10 Jahre her, das war nicht mehr interessant für den Kreml, der spielte keine Rolle mehr. Das ist natürlich möglich. Diese Argumentation gibt es auch, die wird von offizieller Seite vorgetragen, von der Sprecherin des russischen Außenministeriums. Aber wenn in diesen Kategorien und in diesen Kreisen anders gedacht wird, als wir beide zum Beispiel, dann ist das tatsächlich ein Argument, das hat nichts mit Zeit zu tun, das hat nichts mit Rente zu tun und hat nichts damit zu tun, wie lange es zurückliegt. Es wird ja jetzt auch untersucht, wieso ist der Sohn auf so seltsame Art und Weise gestorben, der Sohn dieses ehemaligen Spions, der nur 44 Jahre alt war. Wieso ist die Frau gestorben? Sie hat vermutlich Krebs gehabt, also das wird man versuchen herauszufinden. Und es gibt hier manche, die sagen, da sollte wohl eine ganze Familie ausgelöscht werden und es sollte ein Zeichen gesetzt werden, nämlich das Zeichen heißt, seht mal, so geht es jedem, der sein Land verrät.
Ich gehe mal auf eine andere Ebene. Der Kalte Krieg ist, haben wir zumindest eine Weile lang gedacht, vorbei. Gut, es gibt eine neue Konfrontation oder hat gegeben eine neue Konfrontation Russland-Westen, die sich aber auch gerade wieder ein bisschen am Entspannen war. Ist dieser Angriff, wenn es denn ein solcher war, nicht einer zur Unzeit?
Ja, noch einmal, in diesen Kreisen wird anders gedacht. Da geht es nicht darum, ob man das jetzt geschickt gemacht hat, eben vor der Präsidentschaftswahl oder nicht. Das interessiert diese Herrschaft nicht, wenn es denn so sein sollte. Das müssen wir natürlich immer mit einem großen Fragezeichen versehen. Wir bewegen uns hier im Bereich der Spekulation. Aber wenn es denn so sein sollte, dann ist das völlig unerheblich, wann das passiert und zu welchem Zeitpunkt das passiert. Dieser Mann hat ja gearbeitet, der Skripal hat ja gearbeitet für den militärischen Geheimdienst, für GRU. Das heißt, der ist für uns, die das versuchen zu beobachten, zu analysieren, noch weiter entfernt als der FSB. Aus dem FSB gibt es ja hin und wieder Leute, die mal ein bisschen plaudern oder da erfährt man einiges. Aber dieser militärische Geheimdienst ist noch weiter entfernt von jeglicher Art von Zugänglichkeit, sodass da auch wieder eine ganz andere Gruppe denkt, wenn es denn, wie gesagt, wenn es denn aus diesen Kreisen kommen sollte und wenn es nicht irgendetwas anderes ist. Das kann man natürlich auch nicht ausschließen. Aber es ist eher damit zu rechnen, dass die Spur tatsächlich wieder einmal nach Russland führt, nach all dem, was wir bisher hören.
Der Präsident, nicht zu vergessen, war ja auch mal ein KGB-Mann und nach Ihrer Definition ist das immer noch, weil man da ja einmal drin ist und dann nie wieder rauskommt.
Aber er war sogar, und das ist sehr interessant, er war der Chef des FSB. Wenn Sie die Karrieren, also wenn Sie überall nachlesen, was hat Putin gemacht, dann heißt es ja, er war damals in Dresden. Aber er ist ja von Petersburg nach Moskau gekommen. Und hat es dann, wobei keiner genau weiß, wie das passiert ist, hat es geschafft, an die Spitze des FSB zu kommen. Das ist etwas in seiner Biografie, das ist sehr ungeklärt und das wird auch nirgendwo richtig entschlüsselt, wie er das geschafft hat. Man muss sich das einmal vorstellen. Er war ja in Petersburg eigentlich die rechte Hand von Sobchak. Sobchak ist dann getötet worden und Putin ist nach Moskau gekommen und in kürzester Zeit ist er plötzlich aufgestiegen zum Chef des FSB. Danach wurde er dann Ministerpräsident und dann wurde er von Boris Jelzin ernannt. Aber das ist in seiner Biografie etwas, was bis heute eigentlich niemand so richtig nachvollziehen kann und wo man wenig an Erklärung hat.
Jedes Mal, wenn ich eine Frage stelle, werden die Fragezeichen noch größer. Aber trotzdem noch eine. Wozu braucht es heute eigentlich noch leibhaftige Spione? Wir bekommen doch immer erzählt, alle bedeutenden Hackerangriffe, ob aufs Pentagon oder aufs deutsche Bundesnetz, kämen aus Russland. Also wozu dann noch echte Spione? Sind die nicht ein bisschen alle aus der Zeit gefallen, selbst wenn sie heute noch getötet werden?
Das kann ich Ihnen nicht beantworten, da muss ich allerdings passen. Aber es ist in der Tat, wenn Sie nach den modernen Mitteln fragen, ist es in der Tat ganz anders geworden. Ich habe das, was uns da alles vorliegt, im Vorfeld unseres Gesprächs einmal versucht zu sortieren. Wir haben ja einmal die Hackerangriffe. Da ist Fancy Beer, da ist eine neue Gruppe, die aufgetaucht ist, Turla. Diese Hacker sollen auch in der Lage sein, deutsche Ministerien zu knacken. Aber die sind auf jeden Fall in den amerikanischen Ministerien und in manchen Behörden dort sehr aktiv gewesen. Das ist das eine, dieser Hacker. Dann haben wir die Virusattacken, die es ja auch gibt. Da weiß man, dass es im Juni 2017 zum Beispiel eine ganz schlimme Virusattacke, auch hier vermutlich aus Russland kommen, gegeben hat, die Milliarden Schäden verursacht hat. Und dann haben wir als drittes die Trollfabrik, die in St. Petersburg steht. Und da ist eine Zahl mir heute auch aufgefallen, die sehr alarmierend ist. Und zwar ist die Zahl der Angestellten auf 800 angestiegen. Auf 800. Man hat mal begonnen mit 60 Leuten. Mittlerweile sind es 800 Trolle, deren Hauptaufgabe es ist, Falschmeldungen zu verbreiten und dafür zu sorgen, dass das Bild Russlands im Internet positiv dargestellt wird und dass Europa und die USA in irgendeiner Weise demontiert werden und eben als schädlich, als menschenverachtend und dergleichen dargestellt werden.
Hermann Krause, unser Mann in Moskau. Vielen Dank dorthin. Und wir machen weiter mit dem Fall, der dem jetzigen Anschlag auf einen russischen Ex-Spion vorausging, mal die ganzen Ungeklärten, die vorhin zur Sprache kamen, ausgelassen mit dem Fall Litwinenko. Der starb vor über 10 Jahren innerhalb weniger Tage qualvoll an der Strahlenkrankheit nach einer Vergiftung mit radioaktivem Polonium. Nach jahrelangen Recherchen und einer umfangreichen Recherche durch einen vom Staat beauftragten ehemaligen Richter als Ermittler fasst die Witwe des Ermordeten mit Hilfe eines britischen Journalisten die Erkenntnisse zusammen. Und wie schon der Richter deutete auch sie nach Moskau auf den Kreml als Ursprung des Mordauftrags. Ralf Borchert mit einem Beitrag zum Buch der Witwe Litwinenkos.
Es liest sich spannend wie ein Krimi, das Buch zum Fall Litwinenko, geschrieben von Alex Goldfarb, enger Freund des Ermordeten, unter Mithilfe der Witwe Marina Litwinenko. Das Buch gipfelt erneut in der Anklage, der russische Präsident Wladimir Putin habe den Mord persönlich angeordnet. Goldfarb schreibt ganz aus der Perspektive des Ermordeten. In seinem Buch zeichnet er akribisch nach, wie Alexander Litwinenko vom Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes zu dessen Gegner wurde. Warum er die KGB-Nachfolgeorganisation FSB und damit Putin beschuldigte, selbst russische Wohnhäuser in die Luft gesprengt zu haben, um den Krieg in Tschetschenien zu rechtfertigen. Wie Litwinenko mit Frau und Sohn ins Exil nach Großbritannien floh und wie schließlich das hochgiftige Polonium in seinen Körper gelangte.
If you ask any expert in chemistry and nuclear physics, this material simply could not have come from any other source than from the state.
Jeder Chemie- und Nuklearexperte wird Ihnen bestätigen, dass dieses Material einzig und allein aus staatlicher Quelle kommen konnte, sagt Goldfarb. Dies widerlegt aus seiner Sicht auch die These, Berezovsky habe Litwinenko vergiften lassen, um Putin anzuschwärzen. Und eine Aktion des russischen Geheimdienstes ohne Putins Wissen, schließt Goldfarb mit den Worten aus, dazu habe der Präsident den Apparat viel zu gut im Griff. Die britischen Ermittler haben der Litwinenko-Witwe angeblich zu verstehen gegeben, dass sie sich zu 150% sicher sind, dass der Ex-Spion Andrei Lugovoy der Täter war. London hat dessen Auslieferung verlangt. Lugovoy behauptete dagegen bei einer spektakulären Pressekonferenz in Moskau, der britische Geheimdienst stecke hinter der Tat. Ein FSB-typisches Ablenkungsmanöver, sagt Marina Litwinenko. Lugovoy hätte das doch schon viel früher sagen können. Nach London kommen und sich für unschuldig erklären. Aber nein, erst nach dem Auslieferungsantrag hat er sich im sicheren Moskau zu dieser Art Selbstverteidigung entschlossen. Am Ende muss Marina Litwinenko allerdings eingestehen, die Wahrscheinlichkeit, dass Lugovoy je ausgeliefert, dass der Mord je endgültig aufgeklärt wird, ist gering. Auch wenn es schwer für sie ist, ohne diese Hoffnung zu leben.
It's very difficult to live without this hope.
Unheimlich, aber unverzichtbar. Spione heute, der Tag in HR2 Kultur. Was jetzt folgt, ist ein Ausschnitt aus Catherine Mansfields Erzählung Gift.
Manchmal ist eine Zigarette das Einzige und genau das, was einem über den Augenblick hinweg zu helfen vermag. Dann kehrte ich zu Beatrice zurück und beugte mich über ihre Schulter. Aber sie schob die Zeitung schnell weg, hinunter auf die Steinfliesen. »Es steht nichts drin«, sagte sie, »gar nichts. Nur so ein dummer Giftmordprozess. Irgendein Mann hat seine Frau umgebracht oder auch nicht und 20.000 Menschen haben sich jeden Tag im Gerichtssaal gedrängt und 2 Millionen Wörter sind nach jeder Verhandlung in alle Welt hinaus telegrafiert worden.« »Dumme Welt«, sagte ich und warf mich in den Liegestuhl. »Sie ist gar nicht so dumm«, sagte Beatrice. »Schließlich ist es nicht nur krankhafte Neugier bei den 20.000. Was ist es sonst, Liebste? Weiß Gott, es war mir gleichgültig.« »Schuldbewusstsein«, rief sie, Schuldbewusstsein. Ist dir das nicht klar? Sie sind fasziniert, wie Kranke von jeder kleinsten Neuigkeit, von jeder Einzelheit über ihre Krankheit fasziniert sind. Der Mann auf der Anklagebank mag ganz unschuldig sein, aber die Leute im Gerichtssaal sind fast alle Giftmischer. Hast du einmal darüber nachgedacht? Sie war blass vor Erregung, wie ungeheuer viel Vergiftungen unaufhörlich stattfinden. Es ist ein Ausnahmefall, zwei Verheiratete zu finden, die einander nicht vergiften, Verheiratete und auch Verliebte. »Oh«, rief sie, »die Unzahl Tassen Tee, Gläser voll Wein und Schalen Kaffee, die gerade nur mit einer Spur von Gift versetzt sind, die Unzahl, die ich selbst gereicht bekam und trank und es riskierte. Der einzige Grund, warum so viele Paare es überleben, ist der, dass der eine Teil sich nicht getraut, dem anderen die tödliche Dosis auf einmal zu verabreichen.«
Fortsetzung folgt. Unheimlich, aber unverzichtbar, Spione heute, der Tag in HR2 Kultur. Was wir wissen über das Leben und die Arbeit der Spione, das wissen wir aus Krimis, die im besten Fall, siehe Graham Greene und schon erwähnt John le Carré, von ehemaligen Agenten geschrieben wurden. Oder aus dem Film, wo der Agenten-Thriller sehr, sehr schnell ein eigenes Genre geworden ist.
Der Spion als probater Bösewicht ist so alt wie das Kino. Bereits 1927 drehte Fritz Lang seinen Film Spione. Nach seinem monumentalen, aber finanziell ruinösen Film Metropolis brauchte er einen kommerziellen Erfolg, den ihm das Spionagegenre garantierte. Ähnlich wie Langs Dr. Mabuse funktionierte der Film nach einem bis heute gültigen Actionmuster. Das übernahm Alfred Hitchcock mit zahlreichen Spionagefilmen in den 1930er und 40er Jahren. Die 39 Stufen zum Beispiel oder Der Auslandskorrespondent. Mit Der unsichtbare Dritte allerdings, einem seiner erfolgreichsten Filme, drehte er 1959 bereits eine kleine Parodie des Genres.
Was wollen Sie von mir? Gefällt Ihnen Anzug nicht?
Das Auto wartet draußen. Sie kommen mit uns und zwar ohne jedes Aufsehen.
Nicht, dass ich hin und wieder etwas gegen eine amüsante Entführung hätte, aber ich habe Karten fürs Theater für heute Abend.
Der Seitenhieb auf die Konkurrenz zwischen Kino und Theater ist sicher nicht zufällig. 1962 trat mit James Bond ein Geheimagent auf die Kinoleinwand, der Lust auf mehr versprach. Mit ihm hielt das serielle Prinzip auch Einzug ins Kino und verschliss zwischen Sean Connery und Daniel Craig bis heute 6 Darsteller.
Wer sind Sie?
Bond. James Bond.
Goldfinger!
Mein Name ist Pussy Galore.
Goldfinger war einer der erfolgreichsten Bond-Filme. Hart, schnell und selbstironisch. Und sei es nur der erotische Unterton im Namen der verführerischen Gegnerin Pussy Galore. Spionagereihen wie Mission Impossible oder die James-Bourne-Filme sind ohne das Vorbild Bond nicht denkbar. Nur, dass sich der Gegner vom sowjetischen Agenten zum internationalen Terroristen wandelte. Um das Stereotyp zu konterkarieren, entstanden bereits Mitte der 60er Jahre Spionagefilme, die der überzeichneten Welt eines James Bond einen realistischeren Blick auf die Mechanismen der internationalen Spionage entgegensetzten. Vor allem Jean Le Carré, der selbst lange für den britischen Geheimdienst gearbeitet hatte, lieferte brauchbare Vorlagen. Bei Martin Ritts Verfilmung seines Bestsellers »Der Spion, der aus der Kälte kam«, schrieb er auch am Drehbuch mit.
Agenten sind keine Flugzeuge. Sie haben keine Flugpläne. Haben Sie das in der CIA nicht gelernt?
Es dauerte sehr lange, bis weibliche Agenten zu Hauptfiguren wurden. Luc Bessons Nikita von 1990 war ein früher Versuch, Frauen als Actionfiguren durchzusetzen und wurde nur 2 Jahre später von der Lara Croft-Reihe ins Abenteuergenre übernommen.
Du schießt, wenn ich es dir sage.
Ihr Beine! Ihr Schweine! Ihr Fässer! Ich leg euch alle um!
Moderne Spionagefilme gehen nicht mehr so sehr auf die Strukturen der Geheimdienste ein, sondern konzentrieren sich auf die Mission. In Ben Afflecks Argo beispielsweise werden 6 amerikanische Bürger aus dem Iran befreit und in Catherine Bigelows Zero Dark Thirty ist es gar Osama Bin Laden, den die Agenten aufspüren. Die Agenten selbst kommen dann eher als Menschen vor, die an ihrem geheimen Doppelleben leiden. Auf dem schmalen Grat zwischen Täuschung und Selbsttäuschung stellt sich die Frage nach der Identität im Zusammenhang mit einem scheinbar alltäglichen Familienleben. So wie in Arnold Schwarzeneggers True Lies.
Erzählen Sie uns von Ihrem Mann, Mrs. Teske.
Harry? Ich kann über Harry nur sagen, dass er Vertreter einer Computerfirma ist. Mein Mann ist ein guter Mann.
Dann finden Sie ihn also langweilig?
Naja, also vielleicht ein bisschen.
Deutsche Agentenfilme sind in der letzten Zeit eher selten geworden. Vielleicht, weil der BND keine brauchbaren Muster liefert. Wohl aber die Stasi im untergegangenen Osten. In Das Leben der Anderen wird eine westliche Vision der ehemaligen DDR-Spionage sichtbar.
Wenn Sie wissen wollen, ob jemand schuldig ist, gibt es kein besseres Mittel, als ihn zu befragen, bis er nicht mehr kann.
Schildern Sie mir noch einmal, wie Sie den 28.
Bei Verhören arbeiten Sie mit Feinden des Sozialismus.
Wenn Sie uns den Namen nicht nennen, muss ich noch heute Nacht Ihre Frau verhaften lassen. Wollen Sie das?
Nee, will er natürlich nicht. Ulrich Sonnenschein über Spione im Film. Und wir machen genau an dieser Stelle weiter mit einer ehemaligen Kollegin beim Hessischen Rundfunk, Gabriele Mack. Guten Tag.
Guten Tag.
Die nicht Spionin werden wollte. Sie sind aus der DDR emigriert, eine Weile vor dem Mauerfall. Wann war das?
87 im Sommer.
87, da wussten wir alle noch nichts von der vom Mauerfall.
Nein.
Und das ging nicht ohne Kontakt zu den Geheimdiensten.
Ja.
Ja. Das ist schon klar, dass diese Geschichte kennen alle, die ein bisschen älter sind. Die wissen, dass alle, die ausgereist sind, irgendwie mit der Stasi Kontakt.
Und dann auch in diesem Beruf, in dem ich gearbeitet habe. Und ich hatte ja gesagt, ich möchte, wenn ich meinen Westberliner deutschen Mann geheiratet habe, wieder in Frankfurt am Main in meinem Beruf arbeiten.
Also Sie haben, das muss man nochmal dazu sagen, Sie haben einen Westberliner geheiratet, damit keinen Bundesdeutschen. Und deshalb durften Sie ausreisen, weil Westberlin so ein...
Es gab ein Gesetz infolge von Helsinki und Madrid, dass man einen Ausländer heiraten durfte. Und ich hatte meinen Mann ein Deutscher, Westberliner, auf der Autobahn, auf der Transitstrecke kennengelernt. Und der hat, da hat sich eine Love Story à la Udo Lindenberg entwickelt, Mädchen aus Ost-Berlin. Und irgendwann kam er mal an und sagte, du, ich nehme dich heute Abend im Auto mit. Die kennen mich jetzt schon an der Grenze, die kontrollieren mich gar nicht mehr. Ich nehme dich mit. Ich sage, du, das geht nicht gut. Die haben uns bestimmt schon, die beobachten uns bestimmt schon. Ich weiß da eine bessere Idee. Es gibt ein Gesetz, das nicht veröffentlicht wurde, dass man einen Ausländer heiraten konnte unter bestimmten Bedingungen.
So. Oh, und dann haben Sie das gemacht.
Und dann habe ich das gemacht. West-Berlin war ja für die DDR Ausland. Und da habe ich einfach den Antrag gestellt, Eheschließung mit einem Ausländer. Und da waren die ganz erstaunt, dass das geht. So, und von da ab, dann wurde dieses Heiratsverfahren in Gang gesetzt. Und von da ab interessierte sich der Auslandsgeheimdienst der DDR unter Markus Wolf.
Sie haben bei dem Fernsehen in der DDR gearbeitet, ja. Also in Adlershof?
Ich habe beim DDR-Fernsehen bei der aktuellen Kamera gearbeitet.
Okay.
Ja.
Dann wissen wir ungefähr, haben wir eine Hausnummer.
Ja.
Und da hatten Sie nie Kontakt zur Stasi?
Doch.
Natürlich.
Doch, immer. Da gingen ja die ganzen Kollegen auch weg, die ganzen Ärzte blieben auf den Westreisen weg. Und dann, ich hatte viele Ärzte in der Familie und wir wurden derartig immer unter Druck gesetzt. Das konnte man gar nicht vermeiden. Es war nur die Art und Weise, ob man sich auf diese Gespräche eingelassen hat und wie.
Und jetzt haben Sie die aber nicht mehr gefragt, sondern die haben Sie einfach abgeholt, habe ich im Vorgespräch erfahren.
Die haben mich abgeholt, als dieses Ausreiseverfahren in Gang gesetzt wurde. Die haben mich zweimal in der Woche abgeholt, mit verbundenen Augen in eine Stasi-Villa gefahren am Zeutner See und haben gesagt, haben mich gefragt, ob ich etwas für den Weltfrieden tun möchte. Und da habe ich gesagt, ja, was kann ich da tun? Und da sagt, indem Sie für uns arbeiten, wenn Sie in Frankfurt am Main leben und da vielleicht beim Hessischen Rundfunk oder beim ZDF sich bewerben, dann arbeiten Sie für uns. Wir sind interessiert daran, dass wir da Kontakte in diese Rundfunkanstalten bekommen.
Und mussten Sie dann sagen, dass Sie das tun wollen, bevor Sie ausreisen konnten?
Ja. Dadurch hat sich die Ausreise um Monate verzögert und erst als ich gar nicht rauskam und sie gesagt haben, wenn Sie nicht für uns arbeiten, dann kommen Sie hier nicht raus. Und da ist dann mein Mann aus West-Berlin, also der hier in Frankfurt gearbeitet hat, zu Genscher, hat sich bei Genscher angemeldet und hat gesagt, so, jetzt möchte ich das mal klären, wie die DDR ihre in Helsinki geschlossenen Verträge einhält. Sie müsste schon längst rauskommen. Und dann fing sie an, mir zu drohen. Erst waren sie ganz freundlich und haben gesagt, es soll nicht ihr Schade sein und wir würden sie auch im Westen würden wir Kontakte aufnehmen mit ihnen und sie können da auf unsere guten Kontakte in den Fernsehanstalten rechnen. Da habe ich gesagt, nein, ich werde mich ganz offiziell, ganz normal bewerben wie jeder andere, der dann in diesem Land lebt. Ja, und dann wurden sie böse. Dann haben sie mir wirklich massiv gedroht, dass sie meine Existenz meiner Familie vernichten würden. Und und dann hieß es auch noch, wir machen Sie da kalt. Sie sind ja nicht so eine tolle Autofahrerin, wenn Sie nicht für uns arbeiten. Sie sind ja nicht so, da fährt man ganz anders, da passiert öfter mal was.
Ah ja, okay, ja. Verstehe. Als Sie dann im Westen waren, haben Sie es nicht gemacht, Sie haben nicht für die Stasi gearbeitet, nee.
Aber
dann
die
kam
haben
der BND, oder?
Ja,
dachte
ein,
ich mir.
Ein Jahr später. Im November 88 stand an einem trüben Novemberabend einmal ein sehr gut aussehender Herr vor unserem Gartentor und fragte, ja, ich bin vom BND, hier ist mein Ausweis, hier ist meine Karte, ich würde gerne mal mit Ihnen sprechen. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, Sie können ein Stasi-Mann aus der DDR sein, um mich irgendwie aufs Kreuz zu legen. Nein. Und dann habe ich mit meinem Mann telefoniert und der hat gesagt, du, der soll morgen wiederkommen und da bin ich dabei. Und dann hat er sich wirklich ausweisen können offiziell und war wirklich sehr freundlich und sagte, Sie hatten doch damals Kontakte mit der Auslands-, mit der Stasi, mit der Auslandsbehörde da. Nehmen Sie die doch bitte, wenn Sie das nächste Mal nach Ostberlin zu Ihren Verwandten fahren, nehmen Sie die doch bitte wieder auf. Wir sind interessiert daran, dass Sie als Doppelagentin arbeiten. Und da habe ich gesagt, wissen Sie was, ich würde für keinen Geheimdienst der Welt arbeiten. Sie arbeiten alle mit sehr, sehr dubiosen, mit menschenverachtenden. Ich bin da nicht interessiert. Außerdem, BND und Auslandsabwehr, sie stehen sich ja feindlich gegenüber. Wie soll ich das mit meiner Verantwortung und mit meinem geistigen, ethischen, moralen, Bedingungen, das kriege ich nicht auf die Reihe.
Und, Doppelagentin war nicht Ihr Job.
Das war nicht mein Job. Nee,
okay, nee. Aber so war es, glaube ich, mit vielen, vielen, die ausgereist sind, zumal wenn Sie in interessanten Jobs im Westen oder im Osten tätig waren. Recht herzlichen Dank, Gabriele Mark. War diese Zeit dann mit dem Mauerfall für Sie vorbei?
Nee, also ich habe ja an dem Tag im Fernsehen, hier im Hessischen Fernsehen moderiert, als die Mauer gefallen ist, der Schabowski sagte, meines Erachtens ist das jetzt
ab sofort.
Und da habe ich mit Klaus-Peter Schmidt-Degell diese drei Aktuell-Sendungen moderiert und ich fing an zu weinen und da sagte er, sag mal, kannst du denn heute moderieren? Ich sage, na klar, so viel Professionalität muss und an so einem Tag will ich die Sendung moderieren. Und und dann hat der BND, die haben ja so eine, der Auslandsdienst von der DDR, die haben ja so einen Order gehabt, Tage X, dann arbeiten sie weiter. Und da kriegte ich, wenn ich kurz vor der Moderation im Fernsehen stand, immer Anrufe, sie haben immer noch nicht unsere Bedingungen erfüllt. Sie können sich vorstellen, wie flatterig ich da runtergegangen bin in meine Sendung. Aber ich habe das alles durchgestanden und es hat mir nicht geschadet. Es hat mir nur wieder bewiesen, dass man, wenn man etwas nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann, dann soll man das nicht tun.
Vielen Dank fürs Kommen. Unheimlich, aber unverzichtbar. Spione heute. Was jetzt folgt, ist wieder ein Ausschnitt aus Catherine Mansfield. Erzählung Gift.
Meine Männer haben mich beide vergiftet, fuhr sie fort. Der erste gab mir sogleich eine riesige Dosis, aber mein zweiter Mann war wirklich ein Künstler in seiner Art. Nur eine winzige Prise hier und da und raffiniert, unkenntlich gemacht. Ach ja, so raffiniert, bis ich eines Morgens erwachte und in jeder Faser meines Körpers, bis in die Spitze jedes Fingers und jeder Zehe, ein winziges Körnchen spürte, gerade noch zur rechten Zeit. Ich hasste es, sie so ruhig von ihren Männern sprechen zu hören, besonders heute. Es tat weh. Ich wollte etwas darauf sagen, aber sie rief plötzlich klagend, »Warum? Warum muss das gerade mir geschehen sein? Was habe ich verbrochen? Warum bin ich mein ganzes Leben lang dazu ausersehen gewesen? Es ist wie eine Verschwörung.« Ich versuchte ihr zu erklären, sie sei zu vollkommen für diese abscheuliche Welt, zu edel, zu fein. Das vertrügen die Leute nicht. Ich wollte es ins Scherzhafte ziehen. Aber ich, nicht wahr? Ich habe doch nie versucht, dich zu vergiften. Beatrice stieß ein sonderbares, leises Lachen aus und zerbiss das Ende eines Maiglöckchenstängels. Du, sagte sie, du tätest keiner Fliege was zuleide.
Vor vergangener Woche wurde es bekannt, die geschäftsführende Bundesregierung wusste es schon lange, aber noch nicht einmal das parlamentarische Kontrollgremium war informiert worden. Schon wieder gab es einen Hackerangriff auf ein Datennetz der Bundesrepublik. Dieses Mal ist es nicht das des Parlaments, sondern noch brisanter, das der Regierung. Im Dezember gab es die ersten Hinweise aus dem Ausland. Im Januar wurde der Angriff intern bestätigt, aber erst Anfang März wurde darüber informiert. Und auch heute weiß man nichts Genaues.
Heute Morgen wollten es die Bundestagsabgeordneten endlich ganz genau wissen, was es mit diesem Hackerangriff auf sich hat, von dem die Bundesregierung zwar schon lange weiß, den aber selbst Fachpolitiker bisher nur aus der Presse kennen. In 3 Ausschusssitzungen wurde diskutiert und der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stefan Mayer, war sich danach sicher.
Wir sind gut aufgestellt und insbesondere die Bundesregierung und das Netzwerk des Bundes ist gut aufgestellt und ist sicher.
Allerdings gingen die Meinungen da sehr auseinander. Burkhard Lischka von der SPD sitzt auch im Innenausschuss, hat die gleichen Informationen, aber sieht die Sache doch sehr anders.
Naja, mir ist ein bisschen viel von Erfolg im Augenblick die Rede. Also bei aller guten Arbeit unserer Sicherheitsbehörden, aber sicherlich kein Erfolg, wenn es Hackern gelingt, in das Regierungsnetz einzudringen, der Bundesrepublik Deutschland.
Und je mehr über den Fall bekannt wird, umso mehr Fragen tauchen auf. Zum Beispiel, warum der Cyberangriff nicht von deutschen Sicherheitsbehörden entdeckt wurde, sondern von ausländischen Geheimdiensten, die sich in den deutschen Netzen offenbar sogar besser auskennen.
Es war aus meiner Sicht richtig, dass man erst einmal die zunächst sehr indifferenten Hinweise eines befreundeten Nachrichtendienstes verifiziert hat. Und es hat auch einige Wochen gedauert, bis man konkrete Hinweise hatte, dass ein Angriff stattfindet.
Aber das ist noch nicht alles. Auch bei der Frage, ob die Angreifer sensible Daten ausspioniert haben, muss das Innenministerium heute zurückrudern. Ursprünglich hieß es noch, man habe von Anfang an alles unter Kontrolle gehabt. Heute stellte ein Sprecher dann klar, dass man das mit Sicherheit nur für die vergangenen 3 Monate sagen könne, weil das Bundesnetz ältere Spuren automatisch lösche.
Ja, das stimmt, weil der Gesetzgeber aufgrund von datenschutzrechtlichen Bedenken, die von dritter Seite geltend gemacht wurden, im BSI-Gesetz eine entsprechende 3-monatige maximale Speicherfrist festgeschrieben hat und damit die Betreiber verpflichtet, nach 3 Monaten entsprechende Dateien zu löschen.
Was die Hacker vor diesen 3 Monaten alles getrieben haben, lässt sich schlicht nicht mehr nachvollziehen. Und auch die Beteuerung, dass der Angriff zumindest aktuell gestoppt sei, findet Burkhard Lischka nicht sehr überzeugend.
Wir wissen bei hochprofessionellen Angreifern, dass die sich auch einige Wochen oder Monate sehr ruhig verhalten können in solchen Netzen. Und ich glaube, dass niemand mit gutem Gewissen sagen kann, wir können das jetzt komplett ausschließen, dass in diesem riesigen Netz noch irgendwo etwas schlummert.
Es ist also noch unklar, ob der Angriff weitergeht, wer dahinter steckt, welche Daten abgeflossen sind und wie die Täter überhaupt ins Netz gekommen sind. Im Innenministerium ist man heute auch verärgert. Allerdings vor allem darüber, dass irgendwer geredet hat und die ganze Sache öffentlich geworden ist.
Es ist aber völlig richtig, dass wir sehr darüber verärgert sind, dass es zu dieser Berichterstattung gekommen ist. Und ganz konkret prüfen wir derzeit auch, ob es insoweit sinnvoll ist, eine entsprechende Strafanzeige zu erstatten.
Das kennen wir. Der Böse ist immer der Überbringer der schlechten Nachricht. Sven Herpicht von der Stiftung Neue Verantwortung, einer gemeinnützigen Denkfabrik in Berlin, die sich auf Themen der Technologieentwicklung und der zivilgesellschaftlichen Kontrolle der Digitalisierung konzentriert. Guten Tag.
Guten Abend.
Bevor Sie zum Think Tank SNV kamen, waren Sie im IT-Sicherheitsbereich des Auswärtigen Amtes und beim Bundesamt für IT-Sicherheit in der Regierung tätig. Jetzt leiten Sie das transatlantische Cyberforum der Stiftung Neue Verantwortung. Das heißt, es geht Ihnen schon immer um die Sicherheit im Digitalen und um die Aktionen staatlicher Akteure in diesem Raum. Widerspricht sich das nicht eigentlich? Die einen wollen Sicherheit und die anderen benutzen, die staatlichen Akteure, siehe zum Beispiel Bundestrojaner, benutzen die Sicherheitslücken in den Netzen?
Ja, um das eine zu fördern, muss man das andere verstehen. Ich befasse mich ja mit beiden Sachen mit einer inhaltlichen Analyse und es ist wirklich so, dass oft beim Bundestrojaner-Einsatz, sage ich mal, beim Hacken des Staates gegen seine eigenen Bürger oft von Cybersicherheit gesprochen wird, wenn es eigentlich eher Cyberunsicherheit herstellt.
Und jetzt, was da im Bundesnetz passiert ist, das auch Cyberunsicherheit? Gibt es da Lücken, die man kannte?
ich glaube nicht, dass es da, also es gibt garantiert irgendwelche Lücken, die man auch kannte, die man versucht auch zu patchen, sage ich mal, wieder sicher zu machen. Aber ich gehe davon aus, dass der Angriff jetzt über eine Schwachstelle kam, die dem der Institution, die da angegriffen wurde, entweder nicht bekannt war oder beziehungsweise noch nicht gefixt worden war.
Gibt es, um in diese Netze einzudringen, Möglichkeiten ganz von außen, siehe, oder muss man, siehe Skripal und Litwinenko, die beiden Fälle, die wir heute hier schon hatten, auch tatsächlich leibhaftige Spione haben, die da eindringen?
Nein, also diese leibhaftigen Spione, die kann man haben, das hilft natürlich sehr, aber die braucht man mittlerweile nicht mehr. Wir befinden uns einfach in einem ganz anderen Zeitalter von Spionage. So wie die Digitalisierung alle anderen Lebensbereiche gerade verändert, verändert sich auch die gute alte Spionage.
Aber ich erinnere mal an den Computerwurm Stuxnet, der den Angriff auf die iranischen Atomanlagen da eingebracht worden ist, der musste auf einem real existierenden Computerstick irgendwie in diese Anlage geschmuggelt werden.
Das ist vollkommen richtig. Das lag daran, dass diese Anlage überhaupt nicht mehr ans Internet angeschlossen war. Mhm. Aber die Systeme des Auswärtigen Amts und auch der Hochschule des Bundes, die ja bei dir gesprochen worden war, das sind ja alle Systeme, die hängen am Internet und können dadurch auch über das Internet angegriffen werden.
Was wollen denn heutige Spione in staatlichen Netzen, also im Bundesnetz zum Beispiel? Was wollen die dort? Ist das anders als früher oder machen die eigentlich dasselbe, was Spione schon immer gemacht haben?
Die machen eigentlich genau dasselbe, was Spione schon immer gemacht haben. Die wollen eben Informationen abgreifen, zum Beispiel die Verhandlungspositionen Deutschlands in irgendeinem internationalen Gremium gegenüber dem Staat, aus dem sie kommen. Die wollen vielleicht auch irgendwas finden, womit sie gegebenenfalls jemanden erpressen können. Das sind alles ganz normale Informationen, die Spione damals schon gesucht haben. Suchen sie jetzt eben auf Computern. Früher haben sie in Akten gesucht.
Also das ist nur eine neue Technologie, eine neue technische Ebene, nichts anderes, als früher in der Spionage auch gemacht wurde?
Ja, es wird natürlich jetzt etwas einfacher. Man kann es, wie gesagt, weltweit ausführen. Wir haben gesehen, dass es eine Einflussmaßnahme gab im amerikanischen Wahlkampf. Wir hatten den Angriff auf den Bundestag und jetzt auf das Bundesregierungsnetz. Wir haben bisher aber keine wirklich harschen Gegenreaktionen, weder der Amerikaner noch der Deutschen gesehen. Und wenn ich dann als Angreifer da sitze, irgendwo am anderen Ende der Welt, führe meine Angriffe durch, teilweise auch erfolgreich, und es gibt keine Gegenreaktion dieser Staaten, warum soll ich dann damit aufhören? Also es macht denen auch die Arbeit irgendwo leichter und sie haben nicht, es gibt nicht die Möglichkeit, dass sie ihren Spion, die sie irgendwo haben, verlieren, dass der umgedreht wird oder ermordet wird oder ins Gefängnis kommt.
Und wenn es die Gegenreaktion gäbe, also Gegenangriffe, wären wir dann auf dem Weg zum Cyberkrieg?
Naja, also zum einen, eine Gegenreaktion muss ja nicht immer mit Cybermitteln geführt werden. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie wir auf sowas reagieren können, politisch. Wir können wirtschaftliche Sanktionen verschärfen. Wir können eigene traditionelle nachrichtendienstliche Aktivitäten durchführen, wie auch Dokumente stehlen oder Sabotageaktivitäten durchführen oder politische Einflussnahme vornehmen. All das ist möglich als Reaktion. Wir blenden das oft aus. Wir sagen oft, wir können nur auf Cyberspionage mit Cyberspionage reagieren. Aber auch wenn wir das tun würden, befinden wir uns keinesfalls im Krieg, in irgendeinem gearteten Kriegszustand. Das ist ganz normale Spionage.
Der Cyberwar fällt aus. Sven Herpig war das von der Stiftung Neue Verantwortung. Der leitet dort das Transatlantische Cyberforum. Recht herzlichen Dank. Unheimlich, aber unverzichtbar, Spione heute. Und hier kommt der Schluss von Catherine Mansfields Erzählung Gift.
Eben kam Annette mit den Aperitifs. Beatrice neigte sich vor, nahm ein Glas und reichte es mir. Ich bemerkte das Schimmern der Perle an ihrem Perlfinger, wie ich ihn nannte. Und du? Sagte ich. Du tust das gerade Gegenteil von Vergiften. Wie soll man es nennen, wenn eine Frau, statt die Leute zu vergiften, allen, dem Briefträger, dem Chauffeur, unserem Bootsmann, der Blumenverkäuferin, mir, gleichsam neues Leben einflößt, etwas von ihrer eigenen strahlenden Heiterkeit, ihrer Schönheit, ihrer... Sie lächelte träumerisch, träumerisch blickte sie mich an. Woran denkst du, mein wunderschöner Schatz? Ich habe mir nur gedacht, erwiderte sie, ob du nach dem Essen hinuntergehen möchtest zum Postamt und fragen, ob vielleicht mit der Nachmittagspost Briefe gekommen sind. Willst du, Liebster? Sie drehte den Stiel des Glases zwischen den Fingern. Ihr schöner Kopf war gesenkt. Ich hob mein Glas und trank oder schlürfte vielmehr, schlürfte langsam und bedächtig und betrachtete dabei den dunklen Kopf und dachte an Briefträger und blaue Käfer und Abschiede, die keine Abschiede sind und... Guter Gott! Was war das? Nein, es war keine Einbildung. Das Getränk schmeckte frostig, bitter, sonderbar.
Und am Ende war es der Briefträger. Wenn die Hacker im Bundesnetz das Auswärtige Amt angreifen, dann geht es vielleicht um Verhandlungsstrategien der Bundesregierung, wie eben gehört, um Einschätzung Krisen zu Krisengebieten, um künftige Positionierung Deutschlands. Wenn die Hacker oder auch leibhaftige Spione bei Siemens, Daimler und Co. eindringen, dann geht es um Konstruktionen, Forschungen und Patente, um wirtschaftliches Know-how. Wobei die Spione, die bei Bundesbehörden schnüffeln und die, die bei der Industrie Daten sammeln, durchaus dieselben sein können. Martin Honecker.
55 Milliarden Euro pro Jahr sind verdammt viel Geld. Geld, das der deutschen Wirtschaft fehlt. Denn jedes zweite deutsche Unternehmen wurde in den Jahren 2015 und 2016 Opfer von Wirtschaftsspionage, Sabotage oder Datendiebstahl. Und das verursacht einen enormen Schaden, eben in Höhe von 55 Milliarden Euro jährlich. So lautet das ernüchternde Ergebnis einer repräsentativen Studie des Digitalverbands Bitkom. Der Bundesverfassungsschutz ist zuständig, wenn ausländische Geheimdienste darin verwickelt sind. Ganz oben auf der Verdachtsliste stehen in der Regel China und Russland. In Russland sind die Nachrichtendienste laut Verfassungsschutz sogar dazu verpflichtet, Wirtschaftsspionage zu betreiben. Hans-Georg Maaßen, Präsident des Verfassungsschutzes, hat beobachtet, dass die Zahl der Angriffe mit mutmaßlich chinesischem Hintergrund 2016 deutlich abgenommen haben.
Erstaunlicherweise hat zugleich die Zahl der Unternehmensverkäufe in Richtung China um das Siebenfache zugenommen. Sofern chinesische Firmen gerade diejenigen deutschen Unternehmen aufkaufen, die zuvor Opfer von Spionage geworden sind, sollte das uns sehr alarmieren.
An diesen Stellen lüfte sich der Schleier und es werde deutlich, wie sich aus Spionageoperationen im Cyberraum neue Machtverhältnisse in der Realität entwickeln könnten, so Maaßen weiter. Dass aber nicht nur aus China und Russland, sondern auch aus vermeintlich befreundeten Staaten spioniert wird, hat der Whistleblower Edward Snowden nach seinen Enthüllungen klargemacht.
Es steht außer Frage, dass die USA Wirtschaftsspionage betreibt. Sie überwachen alles. Wenn es etwa bei Siemens Informationen gibt, die dem nationalen Interesse der Vereinigten Staaten nutzen, aber nichts mit der nationalen Sicherheit zu tun haben, dann nehmen sie sich diese Informationen trotzdem.
Aber nicht nur ausländische Geheimdienste spionieren deutschen Unternehmen hinterher. Vor allem die Konkurrenten in der Wirtschaft interessieren sich brennend für Insiderwissen der Wettbewerber. Ob ein Unternehmen Opfer von Spionage geworden ist, fällt oft erst sehr viel später auf. So zum Beispiel im Fall eines Unternehmens aus dem Kreis Offenbach. Christian Schülke berät Unternehmen, die Opfer von Spionage geworden sind, und schildert den Fall. Der betroffene Unternehmer hatte ein neues Produkt entwickelt und nicht bemerkt, dass ihm die Pläne dafür via Internet gestohlen worden waren. Das kam erst heraus, als er das Produkt im Ausland auf den Markt bringen wollte. Daraufhin bekam der Unternehmer einen Anruf von seinem dortigen Geschäftspartner. Der hatte das Produkt auf einer Messe am Stand eines Dritten entdeckt und machte dem hessischen Unternehmer heftige Vorwürfe.
Was ihm denn einfallen würde, warum er jetzt mit einer anderen Firma genau dieses Produkt dort in den Markt präsentieren würde, er fühlt sich total hintergangen. Worauf der Unternehmer dann erst gesagt hat, Entschuldigung, ich weiß von nichts, hat sich sofort in den Flieger gesetzt, ist dahin geflogen und hat dann festgestellt, dass original sein Produkt dort abgekupfert wurde und dort schon ausgestellt wurde von einer anderen Firma, die eben die Entwicklungsdaten geklaut hatte.
In diesem Fall wurde übrigens ein Mitarbeiter als Datenleck enttarnt. Das erleben viele Unternehmen. Laut der Studie des Digitalverbands Bitkom machen fast 2/3 der betroffenen Unternehmen die Täter unter ihren eigenen Mitarbeitern aus. Ist ein deutsches Unternehmen Opfer eines Angriffs geworden, bekommt der Staat davon oft gar nichts mit. Denn nicht einmal jedes dritte Unternehmen schaltet staatliche Stellen ein, aus Angst vor Imageschäden und negativen Konsequenzen.
Spionage heute, so aktuell wie selten. Georg Maskulo, Leiter des Rechercheverbundes von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Guten Tag.
Hallo, guten Abend.
Der Rechercheverbund hat immer wieder auch in Spionagefällen recherchiert. Da hat ein Portugiese als Doppelagent NATO-Interne an Russland verraten. Da wühlte der Schweizer Geheimdienst in deutschen Behörden nach den Ursprüngen der Steuer-CDs, die von den Leuten, die ihr Geld in die Schweiz gebracht haben, da entführten die Vietnamesen einen Abtrünnigen aus Berlin, direkt vom Kanzleramt fast. Es gibt in diesem Bereich offenbar viel zu recherchieren. Spionage ist Alltag, auch heute noch?
Ja, es ist ja ein sehr altes Phänomen, aber wenn wir uns die vergangenen Jahre anschauen, dann merken wir, dass viele dieser alten Phänomene uns in diesen Zeiten dann doch sehr häufig begleiten. Wir haben ja gerade in der Sendung schon gehört, es ging im Grunde los mit der NSA-Affäre, wenn ich mir die jüngsten Ereignisse anschaue. Und in diesen Tagen lernen wir, dass diese bestimmte Form der Spionage auch regelrecht lebensgefährlich sein können, so beispielsweise für den vietnamesischen Geschäftsmann, der in der Sichtweite des Kanzleramtes entführt wurde, oder wenn ich mir die Nachrichten von heute Nachmittag anschaue, die Erklärung der britischen Premierministerin Theresa May, dass der Nervengasanschlag in Russland ganz offensichtlich einen staatlichen Hintergrund haben könnte.
Das heißt, irgendwie ist der Kalte Krieg doch noch nicht zu Ende. Die alten Blockkonfrontationen sind noch da und es sind ein paar neue Konflikte dazugekommen. Oder ist das nur jetzt mein Gefühl?
Ich würde sagen, dass dann, wenn die Welt in Unordnung ist, wenn Staaten insgesamt zu einem aggressiven Verhalten neigen, dann sind sie auch bereit, das aggressivste Mittel, das sie haben und das sie kennen, nämlich das der Spionage gegenseitig einzusetzen. Ich glaube, bei Russland kann man das ganz eindeutig beobachten. Also diejenigen, die es anschauen, sagen, so wie wir mit Russland auch im politischen Bereich eine Reihe von Schwierigkeiten haben, so kann man auch sehen, dass sie zu einer aggressiveren Spionage in diesen Zeiten greifen. Und das Zweite ist ganz sicher, dass wir inzwischen auch davon ausgehen müssen, dass Geheimdienste zu Methoden greifen, die wir eher aus Zeiten des Kalten Krieges kannten, nämlich Gegner mit gewaltsamen Mitteln zu entführen oder sogar zu töten.
Nun hat Ihr Vorredner eben gesagt, das ist ganz normale, in Anführungsstrichen, Spionage. Das kennen wir aus den Filmen, das kennen wir aus den Krimis. Das haben wir zum Teil selbst erlebt, wenn wir etwas älter sind und den Ost-West-Konflikt noch mit Mauer in Berlin und Zaun durch Deutschland kennen. Die neuen Konflikte, die dazugekommen sind und neue Techniken gebären neue Möglichkeiten. Aber das Ganze ist weit entfernt von Kriegstreiberei. Sie haben eben gesagt, wenn die Konflikte eskalieren, dann eskaliert auch die Spionage. Führt das dann zu einer allgemeinen Eskalation oder ist die Spionage vielleicht sogar etwas, was Krieg verhindert oder hinauszögert?
Also wenn man die Amerikaner fragen würden, die den berühmten ersten Schlag im Cyberkrieg geführt haben, nämlich den Einsatz eines Computervirus, der wiederum die Urananreicherung im Iran lahmgelegt hat, Stuxnet, dann würden die Amerikaner argumentieren und sagen, wir haben ein milderes Mittel angewendet, um einen tatsächlichen Krieg gegen den Iran zu verhindern. Ich glaube, es ist nicht schwarz, nicht weiß. Was man sicher sagen muss, ist, dass wir im Cyberbereich inzwischen eine Fülle von Attacken sehen, wie es die in der Vergangenheit nicht gegeben hat. Nun muss man sagen, dass der Computer ohnehin eine Erfindung aus der Welt der Spionage ist. Die ersten Computer wurden eingesetzt, um Codes im Zweiten Weltkrieg zu brechen. Spione freuen sich natürlich über diese besondere Technik. Ein Computer wird niemals unzufrieden, er will kein Geld, er bekommt keine moralischen Skrupel. Also Cyberspionage hat sicher dazu geführt, dass heute in einem Umfang spioniert wird, wie wir das wahrscheinlich in der Vergangenheit nicht kannten. Was ist der Grund dafür? Wir alle legen teilweise höchstpersönliche Daten oder auch geheimstes Material auf Computern nieder. Und wer die technischen Fähigkeiten besitzt, so etwas aufzuknacken, hat natürlich Zugang zu ungeheuren Mengen an Informationen.
Dazu kommen die sogenannten Trolle, die gezielt Falschmeldungen im Internet produzieren. Am Anfang der Sendung hat unser Korrespondent in Moskau erzählt, dass die russische Trollfabrik in St. Petersburg, die für Manipulationen in westlichen Wahlkämpfen, nicht nur bei Trump, verantwortlich gemacht wird, inzwischen 800 Mitarbeiter hat. Das heißt, da wird aufgerüstet.
Ja, ich würde diese beiden Phänomene ein Stück noch auseinanderhalten wollen. Wenn wir zurückdenken an die Zeiten des Kalten Krieges, dann kannten wir die ordinäre Spionage und dann kannten wir aus der Welt der Geheimdienste noch etwas anderes, die sogenannte aktive Maßnahme, also der Versuch, einem politischen Gegner zu schaden oder einen politischen Freund in ein Amt zu befördern. Die Stasi und das KGB, aber auch die amerikanische CIA hatten es zu einiger Meisterschaft in diesem Bereich gebracht. Und nun stellen wir uns alle die Frage, ob die Russen, im Grunde vor allem die Russische Föderation, dieses alte Spiel revolutioniert hat. Also ob sie, so wie wir es bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen gesehen haben, gehacktes Material der Demokratischen Partei erst ausspioniert. Da würde ich sagen, das machen so ziemlich alle Geheimdienste. Dann aber wiederum für eine solche aktive Maßnahme einsetzt. Also die Frage, mit der wir uns beschäftigen, ist, ob vor allem die Russische Föderation im Grunde ein altes Spiel, das wir aus dem Kalten Krieg kennen, ins 21. Jahrhundert transportiert hat und mit neuen technischen Methoden revolutioniert.
Daher kommt das Déjà-vu, was die Älteren unter uns sicherlich haben. Georg Maskolo, Leiter des Rechercheverbundes von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung, recht herzlichen Dank. Unheimlich, aber unverzichtbar. Spione heute. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie nachhören wollen, dann bei hr2.de, auf der hr2-App oder in der ARD-App. Der Tag in hr2 Kultur. Tschüss.